Chaos Computer Club.
If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem heutigen PTFU. Heute geht's um Projekte mit dem Raspberry Pi. Ich bin der Sujufi und ich freue mich, dass heute alle wieder mit dabei seid. Ja, wenn man bei uns im Club irgendwie von einem neuen Projekt erzählt, bekommt man in der Hälfte der Fälle den Tipp von, ach, da nimmst du einfach einen Raspberry Pi und machst das und das und dann ist das ganz einfach. In der anderen Hälfte der Fälle bekommt man den Tipp, nimm einfach ein Arduino und dann ist das auch ganz einfach. Und heute geht es halt um die Hälfte der Projekte, wo man halt diesen Raspberry Pi empfohlen bekommt. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, was so ein Raspberry Pi ist, was so besonders an ihm ist und warum man ihn eigentlich dann immer empfohlen bekommt. Ja, ein Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer, also es ist eine kleine Platine, die halt quasi einen ganzen Computer darstellt. Wir kennen ja Computer so als so ein Mainboard, dass man in ein Gehäuse reinsteckt oder ein Notebook oder ein Server. Und das hier ist eine relativ kleine Platine, auf dem halt ein vollwertiges PC-System drauf ist. Also man hat hier eine kleine Platine, ihr seht so am Größenvergleich vorne die HDMI-Buchse oder hinten die normalen USB-Buchsen. Das große Silberne an der Ecke drauf, das ist eine Netzwerkbuchse, also ein normaler RJ45-Stecker. Und daran sieht man schon, wie klein das ganze Ding ist. Und auf dieser Platine drauf ist ein System on a Chip, ein SoC, und das ist quasi so das ganze Computersystem, Prozessor, RAM und also was man dafür sonst noch so braucht, in einem Chip drin. Und damit hat man also einen sehr, sehr kleinen und kompakten Rechner, den man wirklich verwenden kann als Rechner und dann darauf zum Beispiel ein Linux oder auch ein Windows drauf fahren kann. Und das ist wirklich der Spaß an dem Raspberry Pi, obwohl das ein kleines System ist und relativ kostengünstig, ist das quasi ein Computersystem, auf dem man wirklich ein normales Linux drauf fahren kann und damit einfach normale Computersachen erledigen kann. Also man könnte deshalb ja auch einfach ein normales Linux drauf starten mit einer normalen Desktop-Oberfläche. Dann schließt man da an der HDMI-Buchse seinen Bildschirm an, an die USB-Buchsen steckt man seine Tastatur und seine Maus und vielleicht noch ein Netzwerkkabel da rein oder teilweise haben die Raspberries auch WLAN on board. Konfiguriert man sein WLAN und dann hat man einfach einen normalen Rechner, an dem man normal arbeiten könnte. Und das ist halt wirklich der Spaß daran, dass man halt so ein kleines System hat, das halt einfach ein normaler Computer ist quasi. Ja, Raspberry Pi, das nennt man immer als Sammelbegriff, aber mittlerweile gibt es davon ziemlich viele Modelle. Ursprünglich war das so der Raspberry Pi 1, der ist schon ziemlich alt. Ich weiß gar nicht, wann der auf den Markt kam, aber schon viele, viele Jahre her. Damals kam dann, weil das was ganz Neues, dass man einfach einen kleinen Rechner hatte, der halt wirklich sehr kostengünstig war und irgendwie Größenordnung $35 gekostet hat. Und hatte damals 256 Megabyte RAM oder 512 Megabyte, je nach Variante. Und den erkennt man daran, dass er halt noch eine normal große SD-Karte dran hat. Alle anderen nachfolgenden Modelle hatten immer so einen Micro-SD-Karten-Slot, also die kleinen SD-Karten. Ja, weil das so erfolgreich war weil das vor allem damals was wirklich Neues war, dass man halt für so wenig Geld quasi ein normales Computersystem bekommen hatte, wofür man früher dann immer eigentlich Desktop-Hardware bräuchte oder ein altes Notebook oder so. Weil das so erfolgreich war, gab es dann halt später den Raspberry Pi 2 mit mehr RAM, mit dem Micro-SD-Karten-Slot und einem schnelleren Prozessor dran. Dann gab es da als Nachfolger den Raspberry Pi 3, der hatte dann auch als Neuigkeit halt WLAN on board. Das heißt, vorher muss man immer noch irgendwie so einen USB-WLAN-Stick dran stecken, wenn man WLAN haben wollte. Das war jetzt schon on board. Das heißt, man hatte einfach dann einen Raspberry Pi mit einem noch schnelleren Prozessor, mit einem Gigabyte RAM und WLAN. Und damit kann man schon ziemlich viel machen. Und jetzt kürzlich kam der Raspberry Pi 4 raus. Mit einem noch schnelleren Prozessor, einem Cortex A72, mit unterschiedlich viel RAM, weil halt RAM für viele Anwendungen dann doch irgendwie der begrenzende Faktor war. Und den gibt es halt mittlerweile mit maximal 8 GB RAM, so es denn gerade lieferbar ist. Raspberry Pi sind ein bisschen eingeschränkt lieferbar im Moment durch die Chipkrise. Und den erkennt man vor allem auch daran, dass der halt anstatt von einer normalen HDMI-Buchse zwei Micro-HDMI-Buchsen, also kleine HDMI-Buchsen an Bord hat. und man also einen Adapter braucht, wenn man seinen normalen HDMI-Monitor anschließen möchte. Aber dafür kann man derer zwei Bildschirme dann anschließen. Und dann gibt es auch noch den Raspberry Pi Zero. Das ist quasi so das, was man früher hatte von der Rechenleistung her von dem Raspberry Pi 1 mit in einem noch kleineren Formfaktor, also nur halb so groß. Wir sehen unten so eine kleine Zeichnung davon und da ist der ganze Raspberry Pi so breit wie die Pin-Leiste, die auf dem original Raspberry drauf ist. Und ja, den gibt es halt dann, der hat auch einen Mini-HDMI-Port an Bord, also auch kein normal großes HDMI-Port dran, eine Micro-SD-Karte und es gibt den auch noch als Model W mit WLAN. Ansonsten gibt es ihn auch ohne WLAN, als Modell ohne W. Und ja, das Coole daran ist wirklich, dass die, also eine, wenn man damit also eine große Modellvielfalt hat, mit kleinen Rechnern, die halt unterschiedlich viel Rechenleistung haben, unterschiedlich teuer sind. So ein Raspberry Pi 4, der kostet mittlerweile 50, 60, 70 Dollar, so der lieferbar ist. Den Raspberry Pi Zero, der war teilweise erhältlich für irgendwie 5 Euro. Und dann hat man also wirklich dann ein super kleines System, das man einfach günstig hat und dann halt, dadurch, dass es so günstig ist und so klein, kann man halt dann sein Computersystem, sein Linux-System einfach irgendwo einbauen und embedden. Man braucht halt dadurch eine schöne Alternative zu anderen Embedded-Systemen, wie zum Beispiel so Arduinos, wo halt kein normales Linux-Betriebssystem drauf läuft, sondern man dann halt wirklich Embedded-Entwicklung, also spezielle Software für solche Embedded-Systeme bauen muss. Ja. Ja, aber schauen wir uns mal die Unterschiede von dem Raspberry Pi und einem normalen Desktop-System an. Bei den Gemeinsamkeiten ist das sicher, dass man auf so einem Raspberry Pi einfach normales Linux fahren kann. Da ist ein normaler ARM-Prozessor drauf, also es ist kein Intel- oder AMD-Prozessor mit dem x86-Befehlssatz, sondern es ist ein ARM-Prozessor, also etwas eine Prozessorarchitektur, die zum Beispiel in Handys verbaut ist. Und man hat relativ viel RAM da drin, verglichen mit Systemen, mit solchen Embedded-Systemen. Zum Beispiel, wenn wir denken an solche Mikrocontroller wie den Arduino oder den ESP32, die haben sehr, sehr eingeschränkt Speicher und darauf kann man natürlich kein normales Betriebssystem drauf fahren. Und man hat an so einem Raspberry Pi natürlich ganz viele normale Anschlüsse, die wir kennen von unseren normalen Rechnern. USB, Netzwerkanschlüsse, HDMI, WLAN, die ganze Palette kann man einfach normale Hardware anschließen. Aber es gibt auch viele Unterschiede zu normalen Computersystemen. Auf der einen Seite haben diese Raspberry Pis alle keine Festplatte verbaut oder eine SSD, also ein SATA-Port oder so, sondern da steckt einfach eine SD-Karte drin. Das ist der Vorteil, SD-Karten sind super günstig, man kann einfach seine SD-Karte kaufen, für ein paar Euro steckt man da rein und hat für wenige Euro viele Gigabytes an Speicher. Nachteil ist, SD-Karten sind nicht dafür gemacht, dass man darauf irgendwie normale Computersysteme laufen lässt und da ist das Problem, dass solche SD-Karten sektorenweise beschrieben werden und wenn so eine SD-Karte hat nur eine bestimmte Lebensdauer, also man kann diese Sektoren nur eine gewisse Anzahl beschreiben und danach ist die SD-Karte dann quasi kaputt und weil das ist bei normalen SSDs, wo auch Flash-Speicher verbaut ist, auch der Fall. Aber da ist ein bisschen Hardware dazwischen, die halt die Schreibzugriffe verteilt auf der SD-Platte und dann halt die Schreibzugriffe so verteilt, dass alle Sektoren gleichmäßig häufig beschrieben werden und deswegen die ganze SSD dann eine lange Lebensdauer hat, während das bei SD-Karten durchaus ab und zu nach hinten losgehen kann, wenn man zum Beispiel ganz viele Logfiles schreibt und oder ganz häufig dann immer die gleiche Datei überschreibt, dann kann es sein, dass man damit dann in relativ kurzer Zeit seine SD-Karte kaputt schreibt. Muss man dann beachten, wenn man da zum Beispiel dann bestimmte Applikationen drauf baut. Außerdem haben Raspberry Pis eine Menge GPIO-Pins, das sind diese Metallpin, die wir gerade zu Anfang auf dem Foto gesehen haben, die da in zwei Zeilen ausgeführt sind, sind quasi Anschlusspins. An diese Anschlusspins kann man jede Menge Sachen anschließen, zum Beispiel kann man daran LED-Streifen anschließen, Taster kann man anschließen, Relais kann man anschließen und ähnliches, um dann damit dann zum Beispiel andere Geräte anzusteuern, Schalter anzusteuern und ähnliches. Und damit kann man also sehr schöne Systeme bauen, die halt dann mit anderer Hardware interagieren. Und wenn man dann zum Beispiel damit dann einen Spieleautomaten bauen möchte, indem man dann Taste drücken kann, ist das natürlich genau das Richtige. An seinem normalen Rechner hat man genau solche Pinleisten genau nicht. Und da muss man dann sich dann irgendwas extra bauen und dann zum Beispiel ein extra Gerät bauen, das halt per USB daran angeschlossen wird. Und bei dem Raspberry Pi sind diese Pins einfach direkt nach draußen geführt und sehr einfach ansteuerbar. Da gibt es viele Libraries für, dass man das dann einfach mit seiner Lieblingsprogrammiersprache dann ganz einfach ansteuern kann. Weiterer Vorteil von dem Raspberry Pi ist ein geringer Stromverbrauch. Die werden angeschlossen über USB und darüber über Strom versorgt. Also man kann die einfach mit einem normalen Ladegerät mit USB, die wir halt für alle jetzt unzählige Male da haben, einfach mit Strom versorgen und kann das einfach mit jedem beliebigen Mini-Ladegerät oder ähnlichem einfach dann mit Strom versorgen. Und entsprechend gering ist der Stromverbrauch auch. Also unter Volllast verbrauchen die halt irgendwie 5 bis 10 Watt. Also so wenig, dass man die halt einfach nebenbei laufen lassen kann. Ich weiß gar nicht, wie viele Raspberry Pis wir in unserem Hackerspace zum Beispiel hier am Start haben, aber hier oben im Rack haben wir eine ganze Reihe an Raspberry Pis hängen, die halt lauter einzelne Aufgaben übernehmen, zum Beispiel die Heizungssteuerung machen oder ähnliches. Und dann kann man einfach damit solche kleinen Aufgaben ausfüllen lassen, weil halt einfach der Stromverbrauch auch vernachlässigbar ist. Und dann kann man zum Beispiel damit super einfach seinen nicht so smarten Drucker smart machen und den dann über WLAN ansteuern lassen. Und dann hat man quasi einen WLAN-fähigen Drucker, obwohl der Drucker vielleicht 20 Jahre alt ist und nie dafür gebaut wurde. Und der sicherlich wichtigste Vorteil an dem Raspberry Pi ist sein super geringer Preis. Als sie auf den Markt kamen, war das etwas, wovon es die Geräte ja, zwischen 25 und $35 gekostet haben. Und natürlich sind das, wenn man die im normalen Laden kauft, immer noch ein paar Euro mehr. Da sind natürlich dann nochmal so Händleraufschläge dabei. Aber die Geräte sind halt vergleichsweise günstig. Ja, für das Geld kann man also keine gebrauchte PC-Hardware irgendwie hinstellen. Und selbst wenn man sie besorgen würde, wird die halt super viel mehr Strom verbrauchen, sehr viel aufwendiger in der Pflege sein und vor allem auch sehr viel größer sein. Ja, der Raspberry Pi Zero, der war noch günstiger, waren teilweise 5 Euro erhältlich. Mittlerweile die Raspberry Pi 4, die sind doch sehr viel teurer und da muss man teilweise 80 bis 100 Euro für hinlegen, wenn man die große Variante mit den 8 GB RAM haben möchte. Aber im Vergleich ist das natürlich immer noch ein relativ geringer Preis. Dazu muss man natürlich immer noch bedenken, dass man natürlich noch ein Ladegerät braucht, um das ganze Ding mit Strom zu versorgen und eine SD-Karte. Wobei beides natürlich heutzutage super, gar nicht mehr so teuer ist. Ja, und dann hat man sich halt jetzt so ein Projekt überlegt und möchte das mit seinem Raspberry Pi umsetzen und hat man sich seinen Raspberry Pi so vor sich liegen und dann steht man vor der Aufgabe, man muss das Betriebssystem installieren. Sicherlich die erste Herausforderung, an die der gepflegte Nerd kommt, wenn man damit etwas umsetzen möchte. Das Schöne daran ist, dass es für diese Raspberry Pis unzählige Images gibt, also fertig installierte Betriebssysteme. Man braucht also nicht irgendwie seinen USB-Stick mit seinem Lieblingsbetriebssystem zu nehmen und das dann manuell zu installieren. Es gibt einfach fertige Images, die man kann mal herunterladen. Das sind Dateien von ein paar Gigabyte Größe, die lädt man herunter und kann das dann einfach auf seinen Raspberry Pi kopieren und dann bootet er davon. Gibt es fertige Images, zum Beispiel bekannte Varianten davon sind das Raspberry Pi OS, das ist das Standardbetriebssystem, das halt darauf optimiert wurde. Da ist ein Debian darunter, das man einfach dann verwenden kann. Man kann aber auch einfach eine fertige Distribution, ein fertiges Image für Media Player nehmen. Kodi ist da sicherlich ein bekanntes Beispiel von, womit man dann einfach mit so einem Raspberry Pi sein Media Center bauen kann, mit dem man dann Videos und Musik abspielen kann. Und das gibt es ja auch fertige Images mit dem Ubuntu da drauf, wenn man lieber ein Ubuntu haben möchte. Ja, gemein bei all diesen Images ist, dass man dort also dann ein Image bekommt, also eine große Datei bekommt, die halt auf diese SD-Karte drauf muss. Und ja, das ist drauf kopieren, ist nicht so von, ich öffne das irgendwie in meinem Explorer und kopiere das dann drüber, sondern man muss das Image blockweise auf die SD-Karte kopieren. Da brauchen wir ein spezielles Tool. Unter Linux geht das mit DD, damit kann man dann blockweise kopieren. Und ja, die Syntax ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss man dann als if-input-File die Image-Datei geben, die halt mit .img aufhört. Und als of das Output-File den Gerätenamen unter Linux angeben. Aufgepasst, vertut euch da nicht. DD schreibt da erwartungslos dann, wenn ihr das falsche Device angebt und zwar wie eure normale Hauptfestplatte angebt, überschreibt das erbarmungslos und dann seid ihr gut beraten, wenn ihr dann ein Backup habt. Also besser zweimal checken, bevor man einen DD-Befehl absetzt. Und ja, weil das halt ein bisschen komplizierter ist und vor allem fehleranfällig ist, gibt es dafür Tools, die einem helfen, das die Installation von den Raspberry Pi zu vereinfachen. Du kannst da den Raspberry Imager. Das ist ein Tool mit grafischer Oberfläche, wo man einfach dann anklicken kann, welches Betriebssystem man gerne haben möchte, aus einer langen Liste mit unzähligen fertigen Raspberry Images werden automatisch heruntergeladen, dann kann man als Ziel eine SD-Karte angeben und dann wird es automatisch da drauf kopiert. Und man braucht also nichts weiter zu tun. Alternativ kann man auch das Projekt Noobs nehmen. Das ist eine Datei, die kann man einfach auf seine SD-Karte drauf kopieren und dann davon starten und der Rest übernimmt dann das Noobs. Ja, wenn man das dann installiert hat, kann man den Raspberry Pi starten und wenn man das richtig gemacht hat, dann startet dann da auch das Betriebssystem hoch. Und das Schöne an dem Raspberry Pi ist wirklich, dass man ein normales Linux-Betriebssystem hat oder ein normales Windows-Betriebssystem, wenn man das gerne hätte, aber man hat vor allem ein normales System, das man so schon von seinen normalen Rechnern kennt. Und da kann man also dann zum Beispiel normale Linux-Commands verwenden, die man aus seinem Alltag schon kennt, wie zum Beispiel bei dem Raspberry Pi OS. Da gibt es dann, kann man einfach abwenden, um dann Software zu installieren und Updates zu machen, mit den normalen Befehlen wie apt-cache search und apt-get install. Und ja, es gibt aber noch ein paar spezielle Sachen, die man beim Raspberry Pi konfigurieren kann. Und dafür gibt es dann das Tool raspi-config, das man dann einfach aufrufen kann und damit über eine menügeführte Steuerung dann die ganzen Einstellungen spezifisch für den Raspberry Pi übernehmen kann. Zum Beispiel kann man da einstellen das WLAN, muss man die WLAN-Region auswählen, bevor man das WLAN benutzen kann. Dann kann man auch da direkt die Einstellung für das WLAN, das WLAN-Passwort eingeben, kann die Tastatur-Layout einstellen, ist nämlich zu Anfang auf das US-Layout eingestellt, das heißt, man hat diese vertauschte Y und Z-Taste und auch die Sondertasten haben eine andere Belegung. Dann kann man da das Dateisystem erweitern, also dass es dann erweitert wird von dem Standardgröße, die halt in dem Image festgelegt wird, auf die tatsächliche physikalische Größe der SD-Karte, wobei das immer auch beim Start schon automatisch gemacht wird, beim initialen Start von Raspbian. Man kann das Passwort ändern, man kann Sachen wie SSH aktivieren, kann die Zeitzone festlegen, Hostnamen ändern und vieles andere mehr, was man sonst noch alles so braucht, wenn man den Raspberry verwenden möchte. Ja, wenn man jetzt also da loslegen möchte und ein Projekt mit dem Raspberry Pi umsetzen möchte, dann muss man als erstes dann hingehen und dann das Betriebssystem auf die SD-Karte kopieren, dann muss man das Ganze starten, das Betriebssystem richtig einrichten, die notwendige Software installieren, zum Beispiel Git. Dann kann man zum Beispiel mit Git clone das Projekt herunterladen, das man installieren möchte und dann gibt es häufig dann eine Anleitung, wie man das Ganze dann weiter installieren muss. Häufig braucht man dann Sachen wie Python und verschiedene Python-Libraries, die man installieren muss. Und anschließend ist es sinnvoll, dann das Ganze auch so einzurichten, dass es auch automatisch funktioniert, zum Beispiel, indem diese Anwendung dann automatisch startet, wenn der Raspberry Pi gestartet wird. Also kann man so Sachen wie Autostart finden, zum Beispiel systemd, oder man kann das Ganze einfach in der etc/rc/local eintragen und man kann das Ganze dann, die installierte Anwendung, dann customizen, anpassen an seine Anforderungen und ähnliches. Ja, und damit das Ganze dann auch gut zu für andere Leute zu benutzen ist, empfehle ich, wenn du dein Projekt mit dem Raspberry Pi umsetzt, dass du halt einmal eine README-Datei schreibst und da einfach dann so erklärst, was du tust. Ich schreibe die schon einfach immer, während ich etwas auf dem Raspberry Pi einrichte, schreibe ich einfach mit, was ich ungefähr gemacht habe, damit ich später weiß, was ich dann zum Beispiel da alles reinschreiben muss, was andere Leute machen müssen. Zum Beispiel weiß ich dann noch, welche ganzen Pakete ich installiert habe, was man dann brauchen, das auszuführen. Weil in dem Raspberry Pi OS, da sind viele Sachen nicht installiert, die sonst vielleicht Standard sind für einen, wie zum Beispiel Git installiert oder Python. Und das muss man dann so ein bisschen nachinstallieren. Und da ist halt sinnvoll, wenn man schon während des Einrichtens und Ausbastelns dann sich ein paar Stichpunkte dazu notiert. Und das Ganze kann man dann schön in eine schöne README-Datei schreiben, die man später dann zum Beispiel bei Git einchecken kann, damit die Leute das nachlesen können. Dann bietet sich danach noch ein Installationsskript zu machen, das dann genau diese ganzen Schritte, die man erklärt hat, auch automatisch ausführt, weil es ist sonst ziemlich müßig, dann manuell lauter Kleinigkeiten zu installieren, und wenn man das vergisst, dann funktioniert es damit nicht. Führt auch dazu, dass man es dann einfach deployen kann, weil wir haben ja hier einen Raspberry Pi, der ist ja klein und günstig, dass wenn man ein System gebaut hat, möchte man das vielleicht mehrmals ausrollen, zum Beispiel hier im Club, einmal dann hier zum Beispiel im ersten OG und einmal im Keller, und dann ist es sinnvoll, wenn man dafür dann das Ganze automatisieren kann. Plus, dass falls mal die SD-Karte kaputt gehen sollte und man hat dann halt die Konfiguration und so ein Installationsskript, dann ist das Neumachen auf einer neuen SD-Karte eine Sache von wenigen Minuten, und dann kann man einfach eine Mate drücken, das dabei eben neu machen. Während wenn man das genau nicht hat, dann ist das halt dann doch eine Aktion von eher Stunden, bis man das dann wieder alles ins Laufen bekommen hat. Und das Schöne ist halt, es ist dann auch wirklich weniger fehleranfällig, weil man keine Schritte vergessen kann, als jemand, der das dann nachbauen möchte. Und das ist natürlich immer cool, weil wenn jemand das mal nachbauen möchte, und dann ist es immer sehr müßig, dann irgendwelche Kleinigkeiten zu debuggen, die du vielleicht vergessen hast, weil das ja für dich zum Beispiel selbstverständlich ist, dass man zum Beispiel Tool XY einfach immer installiert hat. Ja. Abschließend möchte ich noch mal kurz darüber reden, warum man nicht immer einen Raspberry Pi nimmt, wo der doch so cool ist, so wenig Strom verbraucht und günstig ist und viel cooler ist als normale Notebooks. Die sicherlich größte Einschränkung dabei ist, dass der Raspberry Pi immer noch relativ begrenzte Rechenleistung hat. Also das kann man einfach nicht vergleichen von Rechenleistung her mit dem, was man zum Beispiel an seinem normalen Notebook da stehen hat. Zweiter Punkt sind sicherlich auch die Kosten. Raspberry Pi ist immer noch relativ teuer verglichen mit so einem Mikrocontroller, zum Beispiel so einem ESP32, der halt einfach nur ein paar Euro kostet. Während der Raspberry Pi, da braucht man halt den Raspberry Pi selber, die SD-Karten dazu, wahrscheinlich noch ein paar Adapter, wenn man zum Beispiel seinen Monitor anschließen möchte. Da kommen schnell initiale Kosten von 50 bis 100 Euro zusammen, wenn man damit irgendwas machen möchte. Und wenn es dann nur darum geht, ein paar LED-Streifen anzusteuern und die per WLAN zugänglich zu machen, dann ist doch einfach ein Mikrocontroller wie einen ESP32 oder 8266 zu nehmen oder einen, wenn es noch kleiner gehen soll, ein Arduino. Und da hat man sich auch dann deutlich nicht nur geringere Kosten, sondern auch noch weniger Komplexität, weil man auch gar nicht so dieses ganze Linux-Betriebssystem dazwischen stehen hat. Und ja, hat natürlich auch immer noch so Sachen Stromverbrauch von einem ESP32 und Arduino oder andere Mikrocontroller ist natürlich auch noch viel geringer als von so einem Raspberry, der halt dann immer noch schnell 5 à 10 Watt Strom verbraucht. Und der Raspberry hat natürlich immer auch noch Begrenzung bei den Anschlüssen, man hat eine begrenzte Anzahl an GPIO-Pins, und die Menge der Anschlüsse, die man hat, die ist auch überschaubar. Insbesondere hat man auch keine Highspeed-Anschlüsse, wie wenn man dann zum Beispiel eine SATA-Platte anschließen möchte, geht das alles immer nur über USB. Und sicher die früheren Raspberry Pis, die hatten alle nur USB 2. Und dann ist natürlich, und das ist natürlich deutlich langsamer als dann ein nativer SATA-Port zum Beispiel. Ja, Alternativen sind dann, kann man für sein Projekt dann natürlich nehmen wie sein normales Notebook. Zum Beispiel hier für unsere LED-Pixeldecke haben wir auch ein normales Notebook, ein altes ThinkPad, das die Decke steuert, einfach weil die Rechenleistung von dem Raspberry Pi nicht ausreichen würde. Wir müssten mal gucken, ob das vielleicht mit dem Raspberry Pi 4 anders ist, dass der dann doch ausreichend Rechenleistung hat, um unsere Decke anzusteuern. Wäre ja, cool, braucht man nicht immer ein Notebook zu starten dafür, um die Decke anzusteuern. Alternativen kann man geht's natürlich auch nach unten hin. Wenn man weniger Rechenleistung braucht als mit dem Raspberry Pi, kann man halt, wie gesagt, einfach normale Mikrocontroller verwenden, wie den ESP8266 oder 32. Ja, und damit bin ich schon am Ende des Vortrages. Und da bleibt mir noch, euch viel Spaß beim Basteln zu wünschen, beim Umsetzen eures Projekts mit dem Raspberry Pi. Und ja, schaut mal bei uns im Wiki und im Git vorbei. Dort sind viele spannende Bastelprojekte mit dem Raspberry Pi oder auch ohne Raspberry Pi beschrieben. Dann viel Spaß beim Basteln und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Chaos Computer Club.
Better. You're gonna have to stand for something.